Ich gehe mal davon aus, dass die allermeisten von euch mir zustimmen würden, wenn ich sage, dass sich Christsein in unserem Leben lohnt. Ich glaube, viele von uns wurden Christen, weil wir was davon haben. Weil das gut ist in unserem Leben, in unseren Beziehungen, in unseren Ehen. Da hilft uns unser Christsein auch manchmal in schwierigen Phasen. Wir haben einen Gott, an den wir uns dann wenden können. Der Heilige Geist, der wird als Helfer beschrieben und so weiter. Ich glaube, Christsein lohnt sich. Und das ist überhaupt nicht verkehrt. Jesus selbst, der sagt, dass es sich lohnt, ihm nachzufolgen. Er sagt, wer meine Worte hört und die tut, der ist ein kluger Mensch. Dessen Lebenshaus, das wird nicht auf Sand gebaut sein, wenn ein Sturm kommt, dann wird es standhaft sein. Christsein lohnt sich. Heute wird es allerdings keine Predigt nach dem Motto werden, komm zu Jesus, dann kommst du auf deine Kosten. Nee, heute geht's um unsere Kosten. Und das, was ich heute lehren werde, das ist relativ unbequem. Und ich würde mich nie trauen, sowas zu lehren, wenn Jesus das nicht selbst gelehrt hätte. Und heute gebe ich nur Schritt für Schritt das wieder, was Jesus gelehrt hat. Und zwar geht es heute darum, dass Jesus uns vor die Frage stellt, wer bist du? Konsument oder Nachfolger? Ein Konsument oder ein Nachfolger? Oder für die Webverseuchten unter uns, Facebook oder Twitter? Ja, Fan oder Follower? Freund oder Follower? Wer bist du? Ganz oft bin ich beides und das ist auch okay. Aber manchmal müssen wir uns entscheiden, da kommen wir in Situationen, da kostet Glaube plötzlich was. Das Setting, in dem Jesus lehrt, das ist Markus 8, ihr könnt gerne mitlesen, Markus 8. Das Setting, in dem Jesus lehrt, das ist ein bisschen ein komisches. Jesus, der heilt einen blinden Mann. Das Ganze klappt aber nicht aufs erste Mal. Jesus muss dem zweimal die Hände auflegen und beim zweiten Mal sieht er dann endlich klar, beim ersten Mal noch verschwommen, beim zweiten Mal klar. Und muss gestehen, ich kapiere auch nicht so ganz, was dieses Wunder da soll, warum das nicht so funktioniert. Auf jeden Fall wird dieser Mann geheilt und dann zieht Jesus mit seinen Jüngern weiter. Sie sind gemeinsam unterwegs und auf dem Weg stellt er ihnen eine Frage. Und das ist eine Frage, wenn man die stellt, dann hat man entweder ein sehr gesundes Selbstbewusstsein oder man ist so ein bisschen masochistisch veranlagt. Ihr könnt das morgen mal auf der Arbeit ausprobieren. Hier kommt der Text. Jesus zog mit seinen Jüngern weiter in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Unterwegs fragte er sie, für wen halten mich eigentlich die Leute? Für wen halten mich die Leute? Könnt ihr mal morgen im Job probieren? Was sagen denn die anderen so über mich, wenn ich nicht dabei bin? Für wen halten die mich? Ich würde es nicht tun. Die Antworten, die könnten so ein bisschen schwierig werden, wie bei Jesus. Die Jünger gaben zur Antwort, einige halten dich für den wiederauferstandenen Täufer Johannes. Der ist zwischenzeitlich hingerichtet worden und der hatte von einem neuen Reich gepredigt. Und sie denken, Jesus ist die Reinkarnation von Johannes. Andere halten dich für den wiedergekommenen Elia. Ziemlich krasser Prophet, einige Jahrhunderte vorher. Auch da denken sie, der ist wieder auferstanden. Und noch andere meinen, du seist einer von den ganz alten Propheten. Das ist die Meinung der Leute über Jesus. Das denken sie. Sie gehen davon aus, das ist ihnen durchaus bewusst, dass Jesus was Besonderes ist. Aber sie haben es noch nicht so ganz. Daher geht Jesus eins weiter. 29. Und ihr wollte Jesus wissen, für wen haltet ihr mich? Und jetzt wird's interessant. Wer bin ich, fragt Jesus, für euch? Bin ich auch bloß so eine Zweitauflage von einer großen Figur aus der Vergangenheit? Wer bin ich für euch? Und dann kommt, wer gibt die Antwort? Das ist immer der gleiche Petrus, das Sprachrohr der Jünger, kommt zum Einsatz. Da sagte Petrus, du bist Christus, der versprochene Retter. Christus, Variante vom hebräischen Wort Messias, es war in der damaligen Zeit die Heilsgestalt. Das ist die Person, die die Geschichte vorwärts bringt, die die Geschicke zu einem besseren Ende bringt, die das Volk aus der Unterdrückung, aus der Zwangsherrschaft der Römer rettet. Petrus sagt also, Du bist kein Johannes 2.0. Du bist der Wahre. Du bist der Eine. Du bist der Messias, der Christus, der versprochene Retter. Du bist der Mann. Was er sagt ist, Jesus, du bist doch der, der all unsere tiefsten Bedürfnisse stillt. Ich habe jetzt schon so viel konsumiert. Ich habe schon so viel durch dich gewonnen. Wir gewinnen doch alle durch dich. Du bist der Christus. Du bist der, der was für uns tut. Und wir sind die Konsumenten. Jetzt, die anderen Leute, die waren ja alle falsch gelegen. Und jetzt wird mir eigentlich erwarten, dass ihr sagt, jawohl, bingo, endlich hat's einer kapiert, endlich hat's einer geblickt, der Kandidat erhält 100 Punkte. Aber das macht er nicht. Vers 30, aber Jesus schärfte ihnen ein, mit niemand darüber zu reden. Er sagt, richtig, Petrus, aber pst, nicht weiter sagen. Völlig richtig erkannt, aber bitte kein Wort zu niemand. Und danach erklärt Jesus den Jüngern ganz genau, was er für sie tun würde. Danach begann Jesus den Jüngern klarzumachen, was Gott mit ihm vorhatte. Dass der Menschensohn, das ist eine andere Bezeichnung für Jesus, dass der Menschensohn vieles erleiden und von den Ratsältesten, den führenden Priestern und den Gesetzeslehrern verworfen werden müsse. Dass er getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen müsse. Jesus sagte ihnen das ganz offen. Jesus sagt also den Jüngern, ja, ihr habt was von mir. Ich bin der, der was für euch tut. Und zwar werde ich leiden, ich werde verklagt werden, ich werde getötet werden, ich werde 3 Tage tot sein und dann werde ich wieder auferstehen. Das ist es, was ich für euch tun werde. Ich weiß nicht, was das bei euch auslöst, wenn ihr das hört. Wenn man das mal so ein bisschen an sich ranlässt, also wenn ich das an mich ranlasse, dass Jesus sagt, das mache ich für dich, das mache ich für euch, dann empfinde ich als erstes, oder dann kommt es, dass ich denke, wow, Dankbarkeit. Wow, das, Jesus, das tust du für mich. Dankbarkeit ist meine Reaktion. Bei Petrus ist die Reaktion eine ganz andere. Da heißt es, da nahm Petrus ihn beiseite, fuhr ihn an und wollte ihm das ausreden. Petrus, der nimmt den an den Rand, schickt die anderen Jünger weiter und er sagt zu ihm, halt, Jesus, ich glaube, du hast was falsch verstanden. Ich habe dir doch gerade gesagt, du bist der Messias, du bist der Christus, du bist der Gesalbte, du bist der Retter. Und du hast gesagt, richtig, aber pst. Und jetzt das? Ich verstehe unter einem Christus was anderes. Du bist doch der Glorreiche, der Starke, der strahlende Held, der Retter, der, der alles richtet. Du sollst ja nicht leiden. Okay, das vorhin mit dem Wunder hat nicht ganz so geklappt wie sonst, aber ist doch kein Grund, jetzt so pessimistisch in die Zukunft zu sehen. Hey, du sollst nicht leiden und ich will es auch nicht. Denn ich hänge ja da irgendwie mit drin. Früher war ich bloß ein unbekannter Fischer, kein Mensch kannte mich. Aber jetzt bin ich auch ein bisschen bekannt geworden. Die Leute, die wissen, dass ich zu dir gehöre. Du sollst nicht leiden müssen. Und ich will es auch nicht. Das ist die Reaktion von Petrus. Und Jesus macht dann Folgendes. Jesus wandte sich um, sah die anderen Jünger und er wies Petrus scharf zurecht. Geh weg, sagte er, hinter mich, du Satan. Deine Gedanken stammen nicht von Gott, sie sind typisch menschlich. Ziemlich harte Worte. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal so beschimpft wurde, so zurechtgewiesen wurde. Hinter mich, du Satan. Das ist eine sehr heftige Zurechtweisung von Jesus. Er ist zwar noch allein mit Petrus, er stellt ihn nicht vor den anderen bloß, aber er korrigiert ihn total hart. Er sagt, Petrus, du bist ein Konsument. Du bist hier wegen dir und nicht wegen mir. Du denkst an das Menschliche und nicht an das Göttliche. Dir geht es bei der ganzen Geschichte um dich und nicht um mich. Und eigentlich ist es nichts, was Jesus groß überraschen dürfte. Ich meine, Jesus hat den Petrus als Konsument im wahrsten Sinne des Wortes an Bord geholt. Jesus hat Petrus zu einem gigantischen Fischfang verholfen. Das Boot wäre fast abgesoffen, weil so viele Fische drin waren. Und Jesus sagt dann zu Petrus, gefällt dir das? Komm mit mir, da gibt es noch mehr. Ich mache dich zu einem Menschenfischer. Ab jetzt werden Menschen gefischt. Jesus hat Petrus als Konsument in seine Nachfolge geholt. Das ist auch überhaupt nicht verwerflich. Aber jetzt kommt es hier. Jetzt muss Petrus einen Schritt gehen. Es geht da um einen geistlichen Wachstumsschritt. Es gibt Situationen, ich glaube, da muss der Konsument zum Nachfolger werden. Da reicht es nicht, einfach nur dabei zu sein, sondern da zeigt sich, wie ernst ist das mit der Nachfolge. Jesus sagt zu Petrus, Achtung hinter mich, werde mein Nachfolger. Jetzt gilt es, diesen Wachstumsschritt zu gehen. Und dann zeigt Jesus auf, wie das geht. Dann rief Jesus die ganze Menschenmenge hinzu und sagte, wer mir folgen will, muss sich selbst verleugnen. Harte Worte. Wer mir folgen will, der muss sich selbst verleugnen. Verleugnen ist ein bisschen ein schwieriges Wort. Ich versuche es mal ganz einfach zu sagen, was das bedeutet. Verleugnen heißt Nein zu mir und Ja zu dir. Wenn ich das tue, dann verleugne ich mich. Das bedeutet es, sich zu verleugnen. Die eigenen Wünsche aufgeben für die Wünsche des anderen. Das Interessante ist, dass Jesus hier sagt, wer mir nachfolgen will, wer das möchte, für den gilt das, was jetzt kommt. Ich habe das Gefühl, oft ist das was, wir denken, ja, das ist doch was, das macht man bei der Bekehrung, wenn man Christ wird. Wenn da übergibt man ja Gott sein Leben und dann ist gut. Hier sieht man, das ist eine Herausforderung an Menschen, die mit Jesus unterwegs sind. Die sind schon mit ihm unterwegs. Und dann sagt Jesus, dass wer mir nachfolgen will, der muss sich verleugnen. Was das bedeutet ist, dass sich verleugnen, das ist keine einmalige Aktion, sondern das wird immer mal wieder in unserem Leben sichtbar werden müssen. Das wird sich immer mal wieder konkretisieren müssen. Nicht in jeder Sekunde meines Lebens. Ich muss nicht permanent Nein zu mir sagen. Aber ich werde immer mal wieder in Situationen kommen, wo ich mich entscheiden kann oder wo ich mich vielleicht entscheiden muss zwischen meinen Wünschen und zwischen Gottes Wünschen. Wo ich merke, ich glaube, Gott wünscht sich das und das jetzt von mir. Ob es für andere nachvollziehbar ist oder nicht, Gott will das jetzt von mir. Und ich muss folgen. Wer mir nachfolgen will, der muss sich selbst verleugnen. Und dann geht's weiter. Sein Kreuz auf sich nehmen und auf meinem Weg hinter mir hergehen. Das Kreuz, sein Kreuz auf sich nehmen. Für uns ist Kreuz ein Schmuck. Ich trage meistens auch eins, wenn es meine Tochter mir nicht gerade vom Hals gerissen hat. Für uns ist Kreuz ein Schmuck, ein Symbol. Für die Jünger damals war das Realität. Die haben Dutzende Kreuze live gesehen. Die Römer haben Leute am Straßenrand gekreuzigt, haben die Kreuze da stehen lassen als Warnung, um den Leuten zu sagen, Achtung, legt euch nicht mit uns an. Ein Kreuz ist ein richtig negatives Bild. So, und wenn jetzt Petrus vorhin das Ganze schon zu negativ, zu pessimistisch fand, als Jesus über seinen eigenen Tod gesprochen hat, wie mag es ihm jetzt ergangen sein, als Jesus davon spricht, dass auch seine Nachfolger ihr Kreuz tragen sollen. Was das Kreuz genau ist, sagt Jesus nicht. Er sagt, es ist individuell, jeder muss seines tragen. Und ja, das ist nicht gerade das, was man unter einer Wohlfühlbotschaft versteht. Aber es macht Sinn. Jesus erklärt nämlich weiter, und ich finde, das macht er sowas von brillant. Er sagt, denn wer sein Leben retten will. Wer sein Leben retten will. Wer will sein Leben retten? Mit dieser Formulierung nimmt Jesus alle Leute, alle Zuhörer und ich glaube auch uns alle mit hinein in diesen Nachdenkprozess. Wer will sein Leben retten? Jeder. Jeder von uns will sein Leben retten. Ich habe neulich Nachtcafé gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr diese Sendung kennt. Die guckt man, wenn sonst nichts Besseres kommt und man noch nicht ins Bett gehen möchte. Und da ging es darum, um dieses Thema. Jeder will ums Älterwerden und wie man gesund alt werden kann und so weiter und so fort. So, und da war ein 85-jähriger Mann da und er hat ein Buch promotet, ein Buch vorgestellt, das er geschrieben hat. Und es waren Ratschläge, um gesund alt zu werden. Und genau so sah er aus, als ob er gesund alt werden wollte. So, und er hatte drei Tipps, wenn ich es richtig zusammenbekommen war, also die ersten zwei weiß ich hundertprozentig, den dritten bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Seine drei Tipps, um gesund alt zu werden, waren kein Frühstück, kein Sex und kein Fleisch. Und dann hat er so erzählt, er wurde interviewt, was, wie er so sein Leben gestaltet hat. Und dann wurde er interviewt, dann hat er gesagt, ja, er hatte vier Frauen, die haben ihn alle nach einem halben Jahr verlassen. Und ich vermute, es lag am Frühstück. So, uns ist völlig klar, das ist irgendwie völlig hirnrissig, sowas. Das macht nicht wirklich Sinn. Aber anscheinend macht es für manche Leute so viel Sinn, dass sie sich zumindest dieses Buch kaufen oder ich zumindest als Illustration in der Predigt übernehme. Wir alle wollen lang leben und machen dafür komische Dinge. Wir futtern Pillen, nehmen Vitamine, lassen unsere freien Radikale einfangen, was auch immer das ist. Wir machen alles Mögliche. Wir wollen unser Leben retten. Und Jesus sagt also, Achtung, wer sein Leben retten will, wer will es retten? Jeder. Jeder, der sein Leben retten will, dann geht er weiter, der wird es verlieren. Nicht gut. Alle wollen es retten, aber alle werden es auch wieder verlieren. Ganz egal, ob mit oder ohne Frühstück, jeder wird es verlieren. Auch der Gesündeste wird irgendwann sterben. Jeder wird es verlieren. Und dann kommt diese besondere Jesus-Logik. Aber wer sein Leben wegen mir und der guten Nachricht verliert, der wird es retten. Jesus sagt, ein Verlieren des Lebens um seinetwillen, um der guten Nachricht willen, das bedeutet eigentlich Lebensrettung. Und das macht eigentlich erstmal gar nicht so viel Sinn, Leben verlieren, um Leben zu retten. Aber dann erklärt er weiter. Was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber zuletzt seine Seele verliert? Er sagt, was hast du davon, wenn du die ganze Welt gewinnst? Oder man könnte sagen, wenn du das perfekteste Leben hättest, das du dir nur vorstellen kannst. Das perfekte Leben mit dem perfekten Job, dem perfekten Einkommen, dem perfekten Ehepartner, dem perfekten Haus, den perfekten Kindern, den perfekten Eltern, den perfekten Nachbarn, den was auch immer. Er sagt, okay, was hast du davon, wenn du die ganze Welt gewinnst? Wenn du das perfekte Leben hast, aber am Ende deines perfekten Lebens, in dem Moment, wenn du deinen letzten Atemzug machst und du schon so einen Blick werfen kannst auf das, was danach kommt, wenn du dann feststellst, ich hatte das perfekte Leben, aber ich habe meine Seele verloren. Was hast du dann davon? Und Jesus, der redet hier nicht von Himmel oder Hölle, er redet davon, dass ein Mensch seine Seele inmitten seines perfekten Lebens verlieren kann. Dass er das verliert, was ihn zu einem echten Menschen, zu einem Ebenbild Gottes macht. Dass er das verliert, was Gott ihm eingehaucht hat, diesen göttlichen Atem. Davon spricht Jesus hier. Was hast du vom perfekten Leben, wenn du dabei deine Seele verlierst? Sondern wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es ein Leben unserer Seele nach dem Tod gibt, was deutlich länger als 80, 90 Jahre ist, dann wird man wohl zu der Antwort kommen, nicht so viel. Alles in allem scheint es keine gute Rechnung zu sein. Und dann sagt Jesus, und was könnte ein Mensch als Gegenwert für seine Seele geben? Jesus fragt, was könntest, oder man kann auch übersetzen, was würdest du geben für deine Seele? Und in dem Zusammenhang, in dem Jesus das erklärt, dass er nämlich sagt, Achtung, jeder will sein Leben retten, aber schlussendlich werden es alle verlieren. Und das, was du jetzt festhältst, dein Besitz, dein Ruf, deine Anerkennung, dein Ruhm, deine Ehre, was auch immer dir so wichtig ist, du wirst es verlieren. Und was von den Dingen, die du sowieso verlieren wirst, was von diesen Dingen wärst du bereit einzutauschen für deine Seele? Was von den Dingen, die du sowieso verlieren wirst, was würdest du geben? Und die einzig logische Antwort, wenn ich sowieso alles verliere und dazu noch meine Seele verliere, dann macht es Sinn, wenn ich Dinge im Zweifelsfall bewusst aufgebe, sie bewusst eintausche und dadurch meine Seele rette. Und was Jesus hier macht, ist, dass er uns vor Augen führt, wie wichtig uns unsere Seele ist. Auch wenn es uns irgendwie schwerfällt, genau zu definieren, was ist jetzt genau die Seele und wo ist sie. Aber ich merke, wenn ich Jesu Logik hier folge, meine Seele ist mir wichtiger als andere Dinge. Und das heißt nicht, dass es mir leicht fällt, anderes aufzugeben. Jesus redet hier davon, dass man sein Leben verliert. Er sagt, oder man kann sagen, sein Leben für etwas drangeben, zu 100% für was einsetzen. Man könnte es auch übersetzen, dass man für was stirbt. Und ja, das kann sich manchmal wie ein Sterben anfühlen, wenn man für Jesus und die gute Nachricht eintritt. Das ist übrigens das Einzige, wofür wir in der Massivität eintreten sollen, Jesus und die gute Nachricht. Manchmal habe ich das Gefühl, in Gemeinden kämpft man um Randthemen und setzt dafür sein Leben ein. Jesus sagt, nein, nicht um die Randthemen, sondern um mich und um diese gute Nachricht. Das kann manchmal hart sein, das kann anstrengend sein, für Jesus einzutreten, weil uns in unserem Job Anerkennung entzogen wird von anderen vielleicht. Und das kann schmerzhaft sein, das fühlt sich an wie ein Sterben. Wir lesen hier gerade diese Geschichte, diese Begebenheit im Markus-Evangelium. Im Johannes-Evangelium wird die auch nochmal erzählt, ein bisschen anders. Und da macht Jesus nochmal so einen Vergleich, der das Ganze deutlich macht. Da sagt er, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, dann bringt es viel Frucht. Und für uns klingt das völlig normal. Man muss natürlich Samenkörner aussehen, sonst erhält man keine Frucht. Völlig logisch. Zur Zeit Jesu, da war das ein bisschen anders. Die Leute, die haben größtenteils von der Hand direkt in den Mund gelebt. Und wenn am Ende des Winters die Vorratsspeicher langsam aber sicher immer leerer und leerer wurden, dann war das ein wirklicher Kampf, von dem wenigen, was man noch hatte, einen Teil beiseite zu legen, um diesen Teil wieder auszusehen. Und klar, man wusste, ja, das macht Sinn, das zu tun, denn wenn ich es nicht mache, werde ich nächstes Jahr definitiv nichts zu essen haben. Aber ob das Aussehen tatsächlich Erfolg bringt oder ob es eine Dürre, eine Flut, Ungeziefer oder was auch immer kommen und die alles dahinraffen, was ich eh schon mir mühsam abgespart habe. Das hatte man nicht in der Hand. Das wusste man nicht. Das heißt, das war ein großes Risiko dabei. Jedes Mal ein gefühltes Risiko auszusehen, weil man nicht wusste, kommt Ertrag zurück. Und genauso ist es mit dem Leben verlieren oder diesem Leben drangeben für Jesus. Da bekommt man nicht den direkten Gewinn immer 2 Tage später irgendwie aufs Konto überwiesen. Da ist ein Risiko dabei. Und manchmal fühlt sich das wie ein Sterben an. Wir feiern nachher zusammen Abendmahl. Und das Abendmahl, das wir feiern, das ist ein Erinnerungsmahl. Da erinnern wir uns im Essen und im Trinken daran, was Jesus getan hat. Nicht das, was er hier in dem Text vorhergesagt hat, dass er verspottet, geschlagen, verklagt und gekreuzigt wird und auferstehen wird. Und das Abendmahl ist eine großartige Einladung zum Konsumieren, das dankbar anzunehmen, das zu empfangen. Das ist aber auch Herausforderung, nämlich bereit zu sein, für immer wieder diese Wachstumsschritte zu gehen, wenn wir in unserem Leben an so Entscheidungssituationen kommen, wo uns Nachfolge was kostet. Wo wir merken, jetzt muss ich mich entscheiden. Auch wenn das sonst niemand versteht und alle sagen, das ist Quatsch. Ich ahne, was Gott von mir möchte. Und ich muss das tun, auch wenn es sich wie ein bisschen wie Sterben anfühlt. Und ich weiß nicht, was das für dich jetzt ist. Du vielleicht so eine Situation gerade vor Augen hast. Ob es heißt, eine Beziehung zu beenden für Jesus. Oder ob es heißt, in einer Beziehung zu bleiben, auszuhalten für Jesus. Ob es heißt, einen Job zu wechseln für Jesus. Oder ob es heißt, in dem Job zu bleiben für Jesus. Ob es heißt, ein guter Nachrichtenüberbringer zu sein. Gute Botschaft zu bringen, auch wenn uns das was kostet. Eine zweite Meile mitzugehen. Das kann was kosten. Ich hatte neulich eine Situation, ich musste ein bisschen vage formulieren, es hat nichts hier mit der Gemeinde zu tun, aber manchmal kreuzen sich ja irgendwelche Wege. Ich hatte neulich eine Situation, da war ich im Recht. Also ich bin ja generell immer im Recht, aber da war ich wirklich im Recht. Da gab es einen Konflikt und ich war sowas von im Recht. Und ich hatte keinerlei Lust, auch nur einen Zentimeter von meiner Position wegzugehen. Weil ich war im Recht. Und dann hat Gott zu mir gesprochen. Das macht er relativ oft durch meine Frau. Bonhoeffer sagt, der Christus im Bruder, der ist lauter als der Christus in dir, weil manchmal der Bruder deutlicher oder die Frau oder Schwester oder wer auch immer deutlicher sieht als du. Oder wer hat gesagt, das geht nicht. Ja, du bist im Recht, das ist auch schön und ich sag dir das auch heimlich, aber öffentlich musst du jetzt hier diese zweite Meile mitgehen. Und ich habe es gehasst. Ich fand es furchtbar. Und dann habe ich mich dazu breitschlagen lassen, weil ich dachte, jawohl, ich glaube, das ist, was ich tun muss. Und ich bin diese zweite Meile mitgegangen. Und dann habe ich erwartet, dass der, mit dem ich diese zweite Meile mitgehe, dass der wenigstens das anerkennt. Ja, hallo? Ich bin mitgegangen. Ich habe nachgegeben. Ich hatte recht. Und diese Person ignoriert das völlig. Bis heute. Und sagt, okay, ja, gut, habe ich meinen Willen durchgedrückt. Und ich stehe da und denke, passt mir nicht. Das fühlt sich wie Sterben an, für mich zumindest. Das ist nicht schön. Jeder von uns stirbt an irgendwas, das ist keine Frage. Aber die Frage ist nicht für uns heute, an was sterbe ich? Sondern die Frage ist, für was sterbe ich? Und für mich, ich habe mich jetzt sehr intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt in der Vorbereitung. Für mich ist das nach wie vor genauso herausfordernd. Aber schlussendlich ist das hier eine Chance, was herzugeben, was ich sowieso verlieren werde, für etwas, das mir nicht genommen werden kann. Am Abschluss dieser Lehreinheit von Jesus, da sagt er, Vers 38, die Menschen dieser schuldbeladenen Generation wollen von Gott nichts wissen. Wenn jemand nicht den Mut hat, sich vor ihnen zu mir und meiner Botschaft zu bekennen, dann wird auch der Menschensohn keinen Mut haben, sich zu ihm zu bekennen, wenn er in die Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln kommt. Jesus sagt, es wird der Tag kommen, da wirst du froh sein, dass du dich entschieden hast, etwas aufzugeben, was du eh nicht festhalten, was du eh nicht retten konntest. Dann wirst du merken, dass du was Großes dafür gewonnen hast. Ich wünsche mir für mich ganz persönlich und für euch, dass wir zu Leuten werden, immer mehr, die bereit sind, wenn es drauf ankommt, sich ihren Glauben auch was kosten zu lassen und da zu echten Nachfolgern zu werden. Gott segne euch. Amen.